Moin, meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Sportverrückt, zum vierten WM-Special. Die Nummer 4, der vierte Tag der WM, ist also nun geschafft. Und heute geht es unter anderem über den deutschen WM-Auftakt, der sehr erfolgreich war, kann man so sagen. Und unter anderem ein spannendes Spiel zwischen Japan und den Niederlanden. Und wir fangen natürlich sofort bei Deutschland gegen Curaçao an. Ja, ich habe tatsächlich gegoogelt, es wird tatsächlich Curaçao ausgesprochen. Ja, und Deutschland macht mal ganz kurz Brasilien 2.0. Es ist der höchste WM-Sieg seit 2017. Deutschland gewinnt 7:1 gegen Curaçao. Und zwischenzeitlich sah es gar nicht mal nach einem 7:1 aus. Felix Metscher hat ganz, ganz früh getroffen in der 6. Minute. Ein aktuell unfassbar guter Spieler. Und Metscher wahrscheinlich so, ja, wahrscheinlich neben Pavlovic ist das wahrscheinlich das beste Mittelfeld der gesamten WM. Ich würde sagen, Spanien setzt sich vielleicht noch ein bisschen drüber, aber trotzdem Weltklasse-Performance an sich von jedem deutschen Akteur, wenn wir natürlich auch besonders darauf eingehen. Aufstellung blieb ganz klassisch, was ich persönlich schön fand, dass Nathaniel Brown, auf links gesetzt war, statt David Raum zum Beispiel. Trotzdem, zum Beispiel sowas wie Flori Wirtz auf links außen habe ich nicht ganz verstanden, aber trotzdem, es war ein wirklich gutes Spiel und es hat mir auch wirklich gut gefallen. Und nach dem Matchers Tor kam ganz lange gar nichts. Deutschland hatte fast durchgängig das gesamte Spiel vollständig im Griff und das fand ich krass, weil wann hast du mal im Leben das so unfassbar stark im Griff? Hast du ja eigentlich eher weniger, aber es war am Ende doch richtig gut. Und am Ende trifft Livano Comenencia für Curaçao das erste WM-Tor für sie. Und ja, dann war es 17 Minuten lang, stand es 1:1. Und dann dachte man schon, oh Gott, Deutschland macht wieder das Klassische. Aber nein, Schlotterbeck, Havertz trifft noch zweimal. Jamal Musiala, Nathaniel Brown und Dennis Undav tragen zum 7:1 Erfolg für Deutschland bei. Was heißt das für Gruppe E? Deutschland ist ja in der Gruppe E, steht nun mit 6er Tordifferenz plus 6 auf Platz 1. Es war ein sehr, sehr souveränes Spiel. Mir hat es extrem Spaß gemacht zu gucken. Also es war schon ein wirklich grandioses Spektakel, was Deutschland da geboten hat. Aber auch von den Statistiken her. Deutschland war in jeder Statistik eigentlich überlegen. Also es war schon irre, muss man sagen. Zweites Spiel, auf das habe ich mich persönlich am meisten gefreut, Japan-Niederlande. Japan mein Geheimfavorit. Niederlande gilt laut vielen als Top-Favorit für die WM. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, denn wenn du gegen Japan nur 2:2 spielst, gegen die Samurai Blue, die übrigens für mich auch ganz gut für ein Achtelfinale mal ist, nun ja, das ist dann doch schon was anderes. Aber am Ende 2:2. Zweimal konnte Japan ausgleichen. Das ist das Duell der Geheimfavoriten. Und als erstes trifft Virgil van Dijk nach einer ereignisarmen ersten Hälfte per Kopf. Sehr schöner Kopfball in den Innenpfosten gesetzt. Keine Chance für Suzuki, diesen Ball zu halten. 6 Minuten später trifft Kaito Nakamura ebenfalls. Er schießt den tatsächlich rein. Mit abgefälschtem Ball durch, ich glaube, Tijani Reinders. Nee, Jean-Paul Van Eck trifft da den Ball leider falsch. Ja, und dann trifft Crescencio Samaville in der 64. Minute zum 2:2. Und dann sieht es ganz lange danach aus, als die Niederlande das wirklich nach Hause bringen. Aber in der letzten Minute ein Tor von Daichi Kamada. Gezählt wurde es auch für Kamada. Der Kopfball ging aber von, ich glaube, Sano aus. Aber das Tor wurde für Kamada gegeben. Schon irre. Unter anderem großen Anteil hatte ja Yukinari Sugawara von Werder Bremen. Ogawa hat die Torvorlage dafür gekriegt. Also es war schon ein sehr interessantes Spiel. Was heißt das jetzt für Gruppe F? Beide stehen jetzt jeweils mit einem Punkt da. Ich kann mir irgendwo vorstellen, dass Japan besser mit dem einen Punkt leben kann als die Niederlande. Auch wenn das natürlich für beide nicht der Anspruch sein soll. Es soll ja wirklich der Anspruch sein, für beide war das ja zu gewinnen. Genau. Das dritte Spiel. Um 0 Uhr Ecuador gegen die Elfenbeinküste. Das Spiel für die deutsche Gruppe, Gruppe E. Und Elfenbeinküste macht das Ding rein. Ja, und das war wirklich irre. In der 90. Minute Amad Diallo trifft. Und mein Mann des Spiels in dem Spiel war, na klar, Yann Diomande. Ein unfassbarer Typ. Hat das richtig stark gemacht und hat maßgeblich riesigen Anteil an diesem Sieg. Ecuador hat das erste Mal seit 19 Spielen verloren, ein Länderspiel. Das gab es auch so lange nicht. Eine der längsten Serien im Fußball. Die können ja unfassbar gut verteidigen. Deutschland sollte gewarnt sein, denn das nächste Spiel ist ja dann gegen die Elfenbeinküste nächsten Samstag. Das wird lustig werden. Und das letzte Spiel, Schweden-Tunesien. Ja, da brauche ich gar nicht so viel sagen. 5-1 für Schweden. Ja, oh Gott. Was will man dafür zu viel sagen? Also, Ayadi trifft zweimal, Isak trifft endlich, Viktor Gyökeres und Matthias Swanberg von Wolfsburg. Ja, deutlicher Sieg für Gruppe F, damit Platz 1 gesichert, zweithöchster Sieg der aktuellen WM. Und wir gucken dann auf die nächsten 4 Spiele, heute um 18 Uhr, Spanien gegen Kap Verde. Und für mich ist das absolut klar, Spanien wird 5-0 gewinnen. Warum? Weil es Spanien ist und weil die Kap Verde einfach keine Gelegenheit hat, das zu gewinnen. Kap Verde wahrscheinlich mit die schlechteste Nation bei der WM. Und Spanien geht als WM-Top-Favorit rein. Also als Titel-Top-Favorit für mich Nummer 1 Favorit in dieser Hinsicht. Ja, also was willst du groß als Kap Verde da ausrichten? Das wird. Die werden schöner Zeuge von einem guten Sieg sein. Belgien spielt auch gegen Ägypten. Das wird für mich nicht so klar, aber ich denke auch, dass Belgien das macht. Ich glaube, 3-1 ist realistisch. Das goldene Zeitalter der Belgier ist natürlich zu Ende. Aber, naja, was willst du machen? Spielen trotzdem gut und sind auch ein geheimer Favorit für viele. Für mich eher weniger. So ein Achtelfinale aus ist realistisch bei Belgien. Die ja in einem Jahr, ich glaube, Platz 3 geholt hatten. Das war schon krass. Und das vorletzte Spiel, Saudi-Arabien-Uruguay. Und das ist für mich gar nicht so klar, weil Saudi-Arabien hat in den letzten WMs gezeigt, die können spielen. Und Uruguay hat gezeigt, die zeigen Schwächen als zweimaliger Weltmeister, als Uruguay. Ansprüche hat man schon ein wenig. Aber ich glaube, das Ding geht an Saudi-Arabien. Ich glaube mit 1-0. Das wird so ein ganz, ganz schmutziger Sieg für die Saudis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie... dass Uruguay das dominieren wird. Also das ist mein erster Tipp. Und Iran-Neuseeland, ja, das Duell der wahrscheinlich schwächsten. Iran gewinnt das für mich, glaube ich. Ich glaube, Iran macht das 2-0. Neuseeland hat kaum eine Chance. Gilt auch eher als die schwächste Mannschaft mit. Aber ich glaube, dass Iran das dann im Endeffekt macht. Genau, und das war jetzt ein kurzes Update. Ich bin tatsächlich jetzt nicht ganz fit. Und dann geht es morgen weiter. Unter anderem mit dem Spiel Frankreich-Senegal, Irak gegen Norwegen. Argentinien, Algerien und das finde ich persönlich ultra geil. Wir werden dann tatsächlich über ganz, ganz viele Spiele reden am Mittwoch. Und zwar über 4. Frankreich, Senegal oder Österreich, Jordanien. Denn da ist ja auch ordentlich Feuer auf dem Kessel. Österreich hat Druck, Jordanien ist dabei. Danke, dass ihr dabei wart. Und trotzdem, wenn man Deutschland so sieht, kann man sich ja trotzdem mal die Frage stellen, wie viel Geld wird Tipico wohl verlieren, weil Deutschland weiter so spielt?
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.